Vietnamesisches Leben in Erfurt. So heißt eine Veranstaltungsreihe, die bald in Erfurt startet. Zu dieser Reihe lädt die Oral History Forschungsstelle an der Universität Erfurt ein. Und es geht darum, den Geschichten einen Raum in Erfurt im Stadtbild zu geben, die vielleicht bisher kaum bekannt und kaum gehört sind über vietnamesisches Leben. Und von der Oral History Forschungsstelle begrüße ich jetzt im Studio Alexandra Petri. Hallo.
Hallo.
Zu Beginn die Frage, was ist eine Oral History Forschungsstelle? Was ist Ihr Aufgaben, Ihr Tätigkeitsfeld?
Also die Oral History Forschungsstelle der Uni Erfurt wurde im Dezember 2021 initiiert von Professor Dr. Christiane Kuller und Dr. Agnes Arp. Sie gehört zum Lehrstuhl für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik. Und da passt sie eigentlich auch ganz gut hin, denn unser Ziel ist es, lebensgeschichtliche Interviews zu sammeln, zu führen und die als historische Quelle nutzbar zu machen. Denn anders als in Archiven oder in Lehrbüchern können durch lebensgeschichtliche Interviews ganz andere Perspektiven auf historische Ereignisse nochmal sichtbar gemacht werden. Vor allen Dingen von Gruppen, die eben marginalisiert sind, also die nicht so sichtbar in der Stadtgesellschaft sind, wie eben zu VietnamesInnen in Erfurt.
Es geht um lebensgeschichtliche Bezüge. Um diese dreht sich auch die Veranstaltungsreihe Vietnamesisches Leben in Erfurt. Warum haben Sie sich genau diese Community, diese Lebensgeschichten herausgesucht? Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Vietnamesisches Leben gibt es schon ziemlich lange. Seit über 30 Jahren gibt es die Community in Erfurt. Sie sind vor allen Dingen als VertragsarbeiterInnen nach Erfurt gekommen, sogenannte VertragsarbeiterInnen. Und sie haben die größte Community nach dem Mauerfall in Erfurt ausgemacht mit knapp 600 Menschen. Und auch heute sind sie noch eine relativ große Community.
Wie groß ist die Community heute, 30 Jahre nach der Wende?
Heute sind es ungefähr 700. Sie sind mittlerweile nicht mehr die größte. Ich glaube, die größte müsste aus Syrien kommen. Genau, aber trotzdem sind sie aber sehr natürlich in das Stadtbild auch integriert. Sie haben verschiedene Vereine. Man sieht sie halt im Stadtbild in verschiedenen Läden oder so. Und sie haben das Stadtbild und die Stadtgeschichte mit beeinflusst. Und deswegen ist es wichtig, ihre Geschichten mit aufzunehmen.
Sie haben es schon angesprochen, ein wesentlicher Punkt ist die Zeit vor der Wende und jetzt nach der Wende. Das war ja für viele Menschen, vor allem im Osten, ein Umbruch erstmal und auch für Migrantinnen, die hier in Erfurt gelebt haben vor über 30 Jahren schon, war es eben auch ein Umbruch. Was wissen Sie denn, was sagt denn die Community, wie sie diese Zeit damals erlebt hat, des politischen Umbruchs 1989-90?
Also von den Erfahrungsberichten, die ich bisher sammeln konnte oder mit den Menschen, mit denen ich bisher reden konnte, sagen natürlich viele, dass sie erstmal Angst hatten, nachdem die Mauer gefallen ist, weil sie nicht wussten, was jetzt passieren wird. Natürlich hatten sie auch sehr damit zu kämpfen, dass sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Sie haben wirklich viele, viele Jahre nur ein Duldungsrecht in Deutschland gehabt. Und das war auch das größte Problem, dass sie da einfach kein ordentliches Leben in Deutschland aufbauen konnten über viele, viele Jahre. Erst 1997 haben sie das Aufenthaltsrecht hier bekommen und haben wirklich viele Jahre auch hart dafür gekämpft und mussten da wirklich in existenziellen Sorgen leben.
Wie hat sich das verändert über die Jahre? Hat es sich verändert? Wenn ja, wie?
Naja, es hat sich natürlich verändert. Das ist die Aufenthaltsgenehmigung, hat sich vieles verändert. Sie konnten ihre Familien aus Vietnam nachholen. Manche haben tatsächlich auch erst Ende der 90er Jahre ihre Familie nach über 10 Jahren wiedersehen können. Und dadurch konnten sie natürlich auch ein Vermögen aufbauen, beziehungsweise vernünftig arbeiten und sich sozusagen in der Community auch irgendwie einen Platz in der Stadt machen.
Hier würde ich nochmal mit einer Frage reinkrätschen. Die Arbeitswelt ist ein wesentlicher Punkt, wahrscheinlich auch der Erzählungen. Jetzt interessiert mich mal kurz an der Stelle, wie sich die Arbeitswelt dann verändert hat. Also Sie haben schon Duldungsrecht angesprochen, dann gibt es wahrscheinlich weniger Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort. Wie haben denn, hat die vietnamesische Community denn zur DDR-Zeit sozusagen hier Geld verdient und dann auch nach der Wende?
zur DDR-Zeit, wie schon gesagt, sind Vietnamesinnen als sogenannte Vertragsarbeiter, als vietnamesische Werktätige hergekommen. Das heißt, es gab einen Vertrag mit DDR und der Sozialistischen Republik Vietnam. Und in dem Vertrag war festgesetzt, dass sie in Betrieben in Erfurt und auch in der ganzen DDR eingesetzt werden, vor allen Dingen in der Leichtindustrie, das war vor allen Dingen Textil. Und da haben sie Arbeiten übernommen im Zwei- und Dreischichtsystem, die, muss man so sagen, DDR-BürgerInnen nicht machen wollten, Schwerstarbeit. Und dafür haben sie ein Gehalt bekommen, haben in Wohnheimen gelebt, die isoliert waren von der DDR-Bevölkerung auch und haben da ihr Leben gestaltet. Vieles untereinander und nach der Wende ist es eben, oder nach dem Mauerfall ist es so gewesen, dass die meisten Betriebe bankrott gegangen sind und dass sie von einem Tag auf den anderen auf der Straße saßen. Die Wohnheime haben auch geschlossen und dann mussten sie sehr schnell gucken, was gemacht werden kann. Viele sind zurück nach Vietnam. Das war auch so gewollt von der Regierung. Einige sind geblieben und die hatten eigentlich viele, viele Jahre nur die Möglichkeit, in Selbstständigkeit zu arbeiten. Also haben Geschäfte gegründet, Restaurants und die man halt bis heute noch in der Stadt sehen kann.
Ich gehe auch nochmal historisch zurück. Sie haben es ja schon angesprochen, in der DDR waren es ja die Vertragsarbeiterinnen, die gekommen sind aus dem kommunistischen Norden Vietnams. Und was im Osten ja schon auch hervorsticht, rund um die Zeit der politischen Wende 89-90, sind rassistische Ausschreitungen, sind rechte Übergriffe in mehreren Städten, die auch Vietnamesinnen getroffen haben. Welche Auswirkungen hat denn das auf die Menschen hier in Erfurt? Was wissen Sie darüber, wie mit diesen Übergriffen so im Nachgang umgegangen wurde? Gab es da Solidarität? Welche Rolle spielt das auch heute noch?
Also aus meiner Erfahrung, aus den Interviews, die ich bisher geführt habe, war das tatsächlich kein allzu großes Thema. Es war ein Thema, aber es ist nicht, zumindest wie ich das jetzt empfinde, nicht so aktivistisch bisher, in der ersten Generation zumindest. Also die in DDR-Zeiten hier angekommen sind. Sie haben auf jeden Fall rassistische Erfahrungen gemacht. Und genau, das ist schon ein Teil. Aber wie gesagt, es wird nicht so sehr bisher benannt, kann man sagen.
Nochmal mit Blick auf diese Teilung in Nord- und Südvietnam. Wie gesagt, in der DDR waren es ja vor allem die Vertragsarbeiterinnen aus dem Norden, die hier waren, im Westen dann eher so die Boat People aus Südvietnam. Gibt es denn Unterschiede? Also unterscheiden sich die Communities Nord- und Südvietnam und wenn ja, wie?
Ja, genau, Sie haben es schon richtig gesagt. Also in Ostdeutschland gibt es vor allen Dingen NordvietnamesInnen und in Westdeutschland SüdvietnamesInnen. Und da gibt es sehr, sehr starke Unterschiede, weil sie auch aus unterschiedlichen Gründen oder aus unterschiedlichen Umständen nach Deutschland gekommen sind. NordvietnamesInnen eben in der DDR, um zu arbeiten, und SüdvietnamesInnen als Geflüchtete vor dem kommunistischen Regime tatsächlich auch. Und sie wurden in der Bundesrepublik auch ganz anders aufgenommen. Sie hatten viel mehr Freiheiten, sie hatten viel mehr Unterstützung auch vom Staat finanziell. Und deshalb konnten sie sich auch viel, viel schneller ein viel besseres Leben aufbauen, so gesehen. Und auch in der Community kann man auch viel in einschlägiger Literatur nachlesen, gibt es auch einfach noch Diskrepanzen, weil sich das eben nun mal Nordvietnam und Südvietnam, dieser Konflikt immer noch in den Communities, vor allen Dingen in der älteren Generation, weiterlebt. Also SüdvietnamesInnen sind immer noch natürlich stark traumatisiert von den Erfahrungen, die sie im kommunistischen Vietnam gemacht haben, und das zeigt sich auch noch in den Communities.
Ja, haben diese weitergegebenen Erfahrungen und Eindrücke sich auch negativ zum Beispiel ausgewirkt? Als Sie jetzt die Veranstaltungsreihe geplant haben, ist es da so zu Spannungen gekommen und zu der Frage, okay, wer bekommt jetzt hier eigentlich eine Stimme? Wer kommt zu Wort und was wird gesagt?
Ich habe bisher tatsächlich niemanden aus Südvietnam hier kennengelernt. Ich habe, das war bisher kein Thema und genau.
Wir sprechen gleich über die Veranstaltungsreihe, die geplant ist, zu vietnamesischem Leben in Erfurt. Holen kurz Luft, verschnaufen mit Musik, sprechen danach über die Veranstaltungsreihe und die Formate, die hier in Erfurt geplant sind. Mit vietnamesischer Musik. vietnamesische Musik von Van Son. Wir sprechen über eine Veranstaltungsreihe, die heißt Vietnamesisches Leben in Erfurt. Zu Gast ist Alexandra Petri hier im Studio. Frau Petri, sprechen Sie denn Vietnamesisch?
Nein, das tue ich leider gar nicht.
Aber ich habe gesehen, es gibt den Veranstaltungsflyer für die Reihe auch auf Vietnamesisch. Und los geht's am Samstag, den 29. April, mit einer Auftaktveranstaltung. Wer soll denn mit welchem Thema wie angesprochen werden?
Angesprochen werden hoffentlich alle Personen. Das kann ich ja vielleicht noch hinzufügen. Ich habe den Veranstaltungsflyer von einer Frau aus der Community übersetzen lassen, sodass auch Menschen der vietnamesischen Community angesprochen werden, weil viele bis heute nicht gut Deutsch sprechen können, dadurch, dass auch einfach die Infrastrukturen damals nicht gegeben waren, Deutsch zu lernen. Und genau, die Veranstaltungsreihe soll Menschen jeder Bildungsschicht und jeder Nationalität ansprechen. Unser Ziel war es vor allen Dingen, dass die Veranstaltung außerhalb des universitären Rahmens stattfindet, eben auch nicht in der Universität, sondern oben am Berliner Platz im Erfurter Norden.
Warum gerade dort?
Weil einerseits die vietnamesische Community da viel angesiedelt ist. Es gibt da auch den Asia-Großmarkt.
An der Lache?
An der Lache, da findet dann auch die Veranstaltung statt. Und weil wir der Meinung sind, dass da auch Menschen, die vielleicht bisher vom kulturellen Bildungsprogramm sich irgendwie ausgeschlossen gefühlt haben, dass die da vielleicht mehr die Möglichkeit haben, einfach zu kommen und sich das anzuschauen. Und dann ist vielleicht die Hürde auch ein bisschen geringer.
Ich sehe im Programm, dass Sie viele Partner, Partnerinnen haben, die die Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Bei der Auftaktveranstaltung jetzt am Samstag ist es der vietnamesische Verein Thüringen beispielsweise. Wie haben denn die Partner, Partnerinnen, die Vereine darauf reagiert, als Sie um die Ecke kamen und gesagt haben, wir planen eine Veranstaltungsreihe? Oder kam die Community auf Sie zu? Wie ist das eigentlich zustande gekommen?
Das kam tatsächlich eher so von unserer Seite. Ich habe meine Masterarbeit schon etwas zu diesem Thema geschrieben und hatte deswegen auch schon ein wenig Kontakt zu der Community oder zu einer einzelnen Person. Und wir haben uns eigentlich auch relativ gut verstanden. Und als dann diese Idee aufkam, habe ich sie halt kontaktiert und sie war erstmal ein bisschen verhalten. Aber irgendwann rief sie mich dann an und meinte so, der Verein und die sind auch total begeistert von der Idee und sie wollen auch unterstützen. Und so ist das jetzt entstanden. Und tatsächlich bin ich auch sehr froh darüber. Und wir gestalten vor allen Dingen die Auftaktveranstaltung vor allem zusammen. Also der vietnamesische Verein oder beziehungsweise Mitglieder des Vereins und vom Asia-Großmarkt auch ganz große Unterstützung, auf jeden Fall organisatorisch, wo ich persönlich auch wenig Ahnung hatte, wie man jetzt was bei der Veranstaltung planen muss, haben sie mir sehr viel geholfen, weil sie das eben in ihren Vereinen oder in ihrer Community auch öfters einfach machen.
Da geht es ja auch viel um Vertrauen. Ich sehe, es soll ja auch Erzählcafés geben zum Thema ausländische Studierende in der DDR beispielsweise oder dass ehemalige Vertragsarbeiterinnen und Migrantinnen erzählen, wie sie damals zu DDR-Zeiten nach Erfurt kamen. Sie erzählen über ihr Ankommen. Da braucht es ja auch Vertrauen, dass Menschen erstmal so ins Reden reinkommen. Wie kann man das denn schaffen und aufbauen?
Mit Zeit. Also es hat auch lange gedauert, bis ich, würde ich sagen, in der Community so ein bisschen drin war und wirklich zu zeigen, dass ich jetzt irgendwie nichts Böses will in dem Sinne und ja, einfach irgendwie auch bei den Festen dabei sein, bei jeder Möglichkeit irgendwie versuchen, da seine Ideen irgendwie zu erzählen und preiszugeben. Ich war beispielsweise bei einem ehemaligen Treffen von VertragsarbeiterInnen des VEB Optima und da konnte ich da auch ganz viel erzählen und auch fragen und das hat, glaube ich, auch nochmal viel das Eis gebrochen.
Also Erzählcafés sind so eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch voneinander zu erfahren und die Geschichten, Lebensgeschichten kennenzulernen. Welche anderen Formate gibt es denn in der Veranstaltungsreihe, um die vietnamesischen Lebensgeschichten in Erfurt sichtbar und hörbar zu machen?
Wir haben eine Podiumsdiskussion geplant, die ist zusammen mit Forschenden und auch AkteurInnen. Da geht es sozusagen auch nochmal um diese Unterschiede vom vietdeutschen Leben in Ost- und Westdeutschland. Dann haben wir eine Lesung geplant mit einem Autor, der auch vietnamesischer Herkunft, der ein Buch geschrieben hat namens Gastland. Da verarbeitet er seine Erfahrungen in der Diaspora hier in Deutschland. Und ja, da über diese Gespräche hoffe ich sehr viel von ihm zu erfahren. Und auch die letzte Veranstaltung am 29. September wird eine Filmvorführung beziehungsweise eine Filmaufführung von verschiedenen Ausschnitten des Films Lohnig und Havendel sein. Der Film ist von der Regisseurin Claudia Thuyé-Scheffel und sie ist aus der zweiten Generation. Also sie ist in Deutschland geboren und hat Eltern vietnamesischer Herkunft und erzählt sozusagen vom Alltagsrassismus hier in Deutschland und vor allen Dingen im Erzgebirge. Und genau, das ist natürlich eine Perspektive, die jetzt neu dazukommt von der zweiten Generation, aber die vor allen Dingen auch genauso wichtig ist, das irgendwie aufzuarbeiten.
Beim Titel bin ich gerade stutzig geworden des Films. Lohnig und Havendel, macht sich da jemand lustig über vietnamesische Sprache oder asiatische Aussprache?
Nein, das war eigentlich, so viel ich weiß, war das nur so eine Gegenüberstellung, also um irgendwie diese Unterschiedlichkeit darzustellen. Also es sollte einfach nur so ein bisschen das darüber stolpern, über diese Worte irgendwie zeigen, genau.
Mit der Veranstaltungsreihe Vietnamesisches Leben in Erfurt möchten Sie also eine breite Öffentlichkeit ansprechen, aber auch asiatische Communities in Erfurt. Und Sie haben gesagt, ja, selbst jetzt nach 30 Jahren oder mehr, jetzt so in zweiter, dritter Generation, sprechen noch nicht alle so gut Deutsch. Wie wird denn das in den Veranstaltungen selber umgesetzt? In welchen Sprachen finden die statt? Gibt es Übersetzungen?
Es wird für die Auftaktveranstaltung eine Übersetzung geben. Beispielsweise werde ich bei der Auftaktveranstaltung eine historische Einführung machen. Diesen Text habe ich teilweise also schon übersetzen lassen und das werde ich da auch mit zeigen. Und wir haben auch eine Person, die, wenn es irgendwie sein muss, mit übersetzen wird. Und bei den anderen Veranstaltungen ist es bisher auch geplant, dass immer eine Dolmetscherin dabei sein wird. Vor allen Dingen bei der Lesung, weil auch der Autor noch nicht sehr gut Deutsch spricht. Und da ist schon eine Dolmetscherin fest. Und auch für die anderen Veranstaltungen wollen wir versuchen, noch eine Dolmetscherin, einen Dolmetscher ans Land zu ziehen.
Viele Veranstaltungen sind geplant. Los geht's am 29. April, weiter im Mai, Juni, September bis Ende September. Verschiedene Formate. Wo kann ich das nochmal nachlesen und nachschauen?
Es gibt eine Homepage der Oral History Forschungsstelle. Die findet man auf der Seite des Lehrstuhls Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik der Universität Erfurt. Ist etwas schwierig zu finden.
Das heißt, da muss man sich durchklicken.
Die dritte Unterseite der dritten Unterseite ist ansonsten.
Ein präsentes Thema.
Ansonsten gibt es in der ganzen Stadt Plakate und da ist sonst auch nochmal ein QR-Code zu finden für die Seite und uns einfach anschreiben. Und wir beantworten auf jeden Fall auch gerne Fragen. E-Mail-Adresse ist oh.forschungsstelle@uni-erfurt.de.
Auch auf Social Media sind Sie da auch zu finden?
Das sind wir gerade dabei aufzubauen tatsächlich.
Okay, also eine gute Möglichkeit kann sein, am Samstag zur Auftaktveranstaltung zu gehen. Samstag, der 29. April ab 16 Uhr im Kulturhaus Asia Großmarkt an der Lache 39 in Erfurt. Die Auftaktveranstaltung zur Reihe Vietnamesisches Leben in Erfurt. Und ich habe gesprochen mit Alexandra Petri von der Oral History Forschungsstelle der Universität Erfurt, die diese Reihe mit organisiert. Ich wünsche ganz viel Spaß und Erkenntnisse, Begegnungen und viel Austausch. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.